Mose tat so, wie Jehova ihm geboten hatte, also tat er. Wir wollen dazu noch aus 2. Mose 40 den Vers 16 lesen. Da wird uns das wieder gesagt. Und Mose tat es, nach allem, was Jehova ihm geboten hatte, also tat er. Nun kann ich mir denken, dass Mose oft wehmütig bei seinen Schafen gestanden hat. Ein Schäfer hat ja sehr viel Zeit nachzudenken. Der steht da in der Einsamkeit. Und Mose hat da 40 Jahre gestanden. Gehen wir mal davon aus, dass er nur in jedem Jahr 300 Tage gehütet hat. Dann waren das 12.000 Tage. Die hat er in der Einsamkeit gestanden. Und da wird er sich oft gefragt haben, was ist nun bloß aus dir geworden? Du warst ein angesehener Mann am Hof. Du hättest einen sehr guten Posten haben können. Und was bist du? Du bist Hirte in der Wüste. Er wird an seine Altersgenossen gedacht haben, an seine Freunde. Er wird sich gefragt haben, was sind die geworden? Und ich? Und dann wird natürlich auch der Gedanke gekommen sein, ist das der Lohn für alle meine Treue? Ich habe viel aufgegeben, bin für Israel eingetreten. Wo ist Gottes Eingreifen? Da war nichts zu sehen. Und ich könnte mir denken, dass Mose manches schwere Jahr gehabt hat. Vielleicht hat er schon so gedacht, als er 20 Jahre Hirte war. Jahre hindurch mag ihn der Gedanke geplagt haben. Und dann eines Tages sieht er den brennenden Dornbusch. Es gibt heute Schriftausleger, die wollen uns erzählen, wenn die Sonne auf die Büsche schien, dann könnte das aussehen, als ob die brennte. Ich kann mir durchaus denken, wenn ein völlig unerfahrener Mann in der Wüste herumwandert, dass der sich dann so täuschen lässt. Aber Mose, der in der Wüste zu Hause war, der wusste den Unterschied zwischen einem Busch, der in der Sonnenhitze flattert, und einem, der wirklich brennt. Und er sagt, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen. Wir wollen Mose nicht für dumm verkaufen, dass der sich da getäuscht hat. Jetzt sagt ihm Gott als erstes, Gott ruft ihn zunächst mit Namen, Mose, Mose. Siebenmal im Worte Gottes lesen wir, dass ein Mensch zweimal mit seinem Namen gerufen wird. Viermal im Alten, dreimal im Neuen Testament. Dann kommt die Aufforderung, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen. Aus dieser Aufforderung können wir entnehmen, dass unsere Kleidung vor Gott nicht unbedeutend ist. Wir können nicht vor Gott hintreten, wie wir wollen. Auch der Engel, der Josua begegnet, sagt ihm, zieh deine Schuhe von deinen Füßen. Es gibt eine gewisse Würde in Kleidung und in Haltung. Der verlorene Sohn kommt in seinen Lumpen zum Vater. Er konnte nicht anders. Und der Vater hat ihn so umarmt, wie er kam. Er hat es aber nicht bei den Lumpen gelassen. Er hat nicht mit einem zusammen gewohnt und gelebt, der in Lumpen war. Wir lesen das in einem Gleichnis, dass der König die Knechte auffordert, geht hinaus an die Hecken und Zäune. Die haben die ganz Armen hereingebracht. Aber dann war da einer ohne hochzeitliches Kleid. Und der flog wieder hinaus. In Jesaja 6 wird uns gesagt, wie die heiligen Engel vor Gott stehen. Die stehen da nicht so trällernd und sagen, na, wie ist denn? Sie verdecken mit zwei Händen ihr Angesicht, mit zwei Flügeln ihre Füße und mit zweien fliegen sie. Man kann nicht so kommen, wie man will. Gott ist so gewaltig und so heilig, dass es da auch auf unsere Kleidung und unsere Haltung ankommt. Jetzt sagt Gott zu Mose in 2. Mose 3, Vers 6, und er sprach, Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Diese Stelle zitiert der Herr Jesus in Markus 12, Vers 18, um nachzuweisen, dass es eine Auferstehung gibt. Er sagt, Gott nennt sich den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mithin sind Abraham, Isaak und Jakob im Leben, denn Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Jesus Christus argumentiert vom Charakter Gottes her. Er sagt, weil Gott so ist, wie er ist, darum lässt er die, die sein sind, nicht im Tode. So ein Argument kommt nur bei dem an, der Gott kennt. Für den anderen ist es wertlos. So ist aber die ganze Bibel. Es gibt Menschen, die haben nicht zum Herrn gefunden, nicht zu Gott gefunden. Für die ist die Bibel ein altes, ehrwürdiges Buch, das getrost in der Ecke verstauben kann. Wir werden auch nicht aufgefordert, vom Herrn an die Bibel zu glauben. Er sagt, glaube an mich. Und wenn einer da angekommen ist, dann sagt er allerdings, o ihr trägen und unverständigen Herzens, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Ich muss erst zum Herrn finden, dann zur Bibel. Wer es umgekehrt versucht, versucht etwas, was nicht geht. Ohne Auferstehung wäre Gott weder der gerechte Gott, denn auf dieser Erde gibt es keine Gerechtigkeit, und er wäre auch nicht der liebende, gütige Gott, denn selbst Paulus sagt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung hätten, wären wir die elendesten von allen Menschen. Nun lesen wir, dass Mose sein Angesicht verbirgt. Er will Gott nicht anschauen. Er hat recht. Lesen wir 2. Mose 33, Vers 20. Da heißt es im Vers 18, Mose sprach, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und dann in Vers 20, und er, Gott, sprach, du vermagst nicht mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Also diese Auffassung bestätigt Gott ganz klar. Oswald Chambers bringt dazu einen sehr interessanten Gedanken. Er sagt, wer wirklich zum Herrn Jesus gefunden hat, wer gewissermaßen sagen kann, ich habe ihn gesehen, der ist gestorben. Der will nicht mehr sich selbst leben. Das sagt der Apostel Paulus ja. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Die vielen, die nur vom Herrn gehört haben, die ein oberflächliches Wissen haben, die wollen den Herrn benutzen, damit er aus ihrem Leben etwas macht. Die sind immer noch Mittelpunkt. Die, die wirklich zum Herrn gefunden haben, die wollen, dass ihr Leben dem Herrn zur Verfügung steht. Da ist der Herr Jesus der Mittelpunkt. Also ein ganz gewaltiger Unterschied. Aber ich glaube schon, dass er recht hat mit seiner Ansicht, wer wirklich zum Herrn gefunden hat, der ist gestorben. Jetzt stehen wir natürlich wieder vor der Frage, ob man den Satz umdrehen kann. Wer nicht gestorben ist, wer noch lauter Ellenbogen, lauter Ich-Sucht ist, hat er zum Herrn gefunden? Man muss eine Sache immer von zwei Seiten sehen, dann kommt man näher heran. Jetzt lesen wir aus 3 von Vers 7 an. Und Jehova sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist, und sein Geschrei wegen seiner Treiber habe ich gehört, denn ich kenne seine Schmerzen, und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Lande hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Das klingt wunderbar, hat aber auch eine Kehrseite. Wir wissen, dass die Israeliten zur Zeit, als Mose geboren wurde, schon in bitterster Knechtschaft waren. Und jetzt war Mose 80 Jahre alt. Da hätte Mose ja doch sagen können, du hast dir aber reichlich Zeit genommen. 80 Jahre lang hast du das Volk in der Knechtschaft gelassen. Da waren doch viele Menschen nach Mose geboren und vor Mose gestorben. Die sind doch nicht alle 80 geworden. Und die haben nichts gesehen als Sklaverei. Was würde Gott uns antworten, wenn wir mit ihm sprechen könnten? Ich bin sicher, dass er uns sagen würde, das Erdenleben ist doch nicht das Wesentliche im Dasein eines Menschen. Er lebt weiter in Ewigkeit. Diese kurze Zeit, die ist nicht entscheidend. Das einzige Entscheidende an der Zeit ist, wie er sie nutzt für die Ewigkeit. Aber das ist ja gar nicht sein Dasein. Der Apostel Paulus sah das. Wir lesen in 2. Korinther 4, Vers 18. Wir schauen nicht das an, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das, was man nicht sieht, ist ewig. Wenn wir uns nun selber besehen, dann müssen wir zugeben, ob es uns gefällt oder nicht. Wir befassen uns viel mehr mit dem vergänglichen Irdischen. Und unser Dasein ist viel zu wenig geprägt von der Tatsache der Ewigkeit und der Auferstehung. Wir haben mehr Mitleid mit einem, der vielleicht mit 30 Jahren beide Füße verliert, als mit einem, der als reicher Mann in die Hölle fährt. Das ist uns alles nicht so gegenwärtig und so wirklich, wie es das sein sollte. Jetzt kommt das Gespräch zwischen Gott und Mose, und ich glaube, das ist eines der interessantesten Gespräche, die wir in der Bibel finden. Ich glaube, man kann darin ein Einstellungsgespräch sehen. Gott stellt einen Knecht ein. Und dies ist das Gespräch, das er mit ihm führt, ehe er ihn beauftragt. Nun war Mose ja eine Spitzenkraft. Und darum war es auch ein Sondergespräch. Das führt Gott nicht mit jedem. Aber wir können an diesem Gespräch doch Gottes Grundsätze erkennen. Wir wollen Vers 10 lesen, im 3. Kapitel. Da sagt Gott: Und nun, gehe hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten herausführst. Es hat mal einer geschrieben, alles im Leben eines Christen, was richtig ist, kann man unter die Überschrift bringen, unmöglich. Und was Gott zu Mose sagte, konnte man auch sagen, unmöglich. Da steht ein Hirte in der Wüste und Gott sagt ihm so, geh nach Ägypten, du bist mein Mann, du führst das Volk heraus. Ägypten war doch eine Weltmacht. Was konnte denn der Hirte Mose in Ägypten machen? Mose hatte einen Ruf von Gott. Nun begegnen wir immer wieder Brüder und Schwestern, die sagen, ich habe einen Ruf von Gott. Es ist nicht gesagt, dass das falsch ist, aber auch nicht gesagt, dass es richtig ist. Manchmal sagen die uns nach 2 Jahren, ja, ich habe mich damals geirrt. Andere sagen auch nach 2 Jahren, Gott hat mich damals hierhin geschickt, jetzt schickt er mich anderswohin. Und dann weiß man nie, ob es richtig ist. Auch da muss ich wieder einmal Chambers zitieren, der sagt, einer, den Gott ausgesandt hat, ist mehr wert als 100, die sich selbst aussenden. Wenn Mose nicht von Gott ausgesandt worden wäre, dann hätte er sich alles sparen können. Aber jetzt lesen wir in Vers 11 Moses Antwort. Und die ist hochinteressant. In Vers 11, und Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zu dem Pharao gehen und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen sollte? Wenn man in die Bibel hineinschaut, dann findet man, dass die Menschen, die Gott brauchen konnte, alle demütig waren. Mose bekommt einen wunderbaren Auftrag und dann besieht er sich und dann sagt er, wer bin ich? Gott kann niemanden brauchen, der groß von sich selbst denkt. In den Sprüchen steht das Wort, siehst du einen Menschen, der weise ist in seinen Augen? Für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Und dann finden wir das Wort, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn Gott einem Menschen widersteht, dann kann sich der ruhig aufs Sofa legen und aufhören zu arbeiten. Dann ist wirklich nichts mehr drin. Und Gott widersteht dem Hochmütigen. Wir wollen auch noch ein Wort aus der Offenbarung lesen. Offenbarung 3. Sendt Schreiben an Laodicea, Vers 16. Also weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und weiß nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Das ist das Schlimmste, was wir tun können, mit unserer Einbildung einhergehen. Ein wunderbar demütiger Mensch war David. David hat genau dieselbe Wort gesprochen wie Mose. Als Gott zu David sagt, dass er ihm ein Haus bauen will, dass seine Nachkommen auf dem Thron sitzen werden, da geht David in den Tempel und sagt zu Gott, wer bin ich? Oder denken wir einmal an Johannes den Täufer. Der hätte es auch angeben können, nicht wahr? Hätte sagen können, wisst ihr eigentlich, wie es bei meiner Geburt war? Da war Gabriel, der ist gekommen. Ein Engel, der vor Gott steht. Der hat mich angekündigt. Ich bin ganz was anderes als ihr. Ihr, wer hat euch denn angekündigt? Aber ich. Er hat nie so etwas gesagt. Was hat er denn von sich gesagt? Ich bin die Stimme eines Rufenden. Er war der Überzeugung, dass Gott von ihm gerade seine Stimme brauchte, mehr nicht. Und als der Herr kam, hat er gesagt, er muss wachsen, ich habe abnehmen. Gott kann nur die Hochmütigen brauchen. Nun kommen wir allmählich dahin durch die Erfahrung, dass für uns nicht viel drin ist, dass wir keine großen, tüchtigen Leute sind. Aber das genügt noch gar nicht. Wir sollen auch nicht versuchen, noch etwas Besonderes zu machen. Im Propheten Jeremia steht das schöne Wort. Und du? Du trachtest nach großen Dingen. Trachte nicht danach. Gott kann nur die brauchen, die wirklich demütig sind. Wie schwer Demut ist, geht aus der Tatsache hervor, dass nicht einmal der Apostel Paulus in der Lage war, demütig zu bleiben. Er sagt, damit ich mich nicht überhöbe, gab Gott mir einen Stachel ins Fleisch, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlüge. Also dieser überaus geistliche Mann, das war Paulus doch, der war nicht in der Lage, gegen den Hochmut anzukommen. Da hat Gott mithelfen müssen. Und nun steht Mose da, hat seinen Auftrag und er sagt, wer bin ich? Ich kann doch nicht gehen. Und nun lesen wir im nächsten Vers Gottes Antwort. Und er, Gott, sprach, weil ich mit dir sein werde. Das ist eine wunderbare Antwort Gottes. In unserer Zeit, da würde man etwa so mit Mose sprechen. Ja, Mose, in dir sind verborgene Kräfte. Du weißt gar nicht, wie klug du bist. Du musst mal alles aus dir herausholen. Mose, konzentriere dich mal auf die Werte, die in dir verborgen sind. Du warst ja hier abgeschlossen in der Einsamkeit. Darum hat sich nicht gezeigt, was du alles kannst. Wenn das alles herausgeholt wird, Mose, dann bist du eine Bombe. Kein Wort davon, sagt Gott. Es gibt einen einzigen Grund, warum Mose in Ägypten was erreichen kann, und der heißt, weil ich mit dir sein werde. Wir wollen einmal Josua 1 aufschlagen. Da steht es genauso. Josua war der große Nachfolger von Mose, der das Werk weiterführte, den Gott berief, den er einsetzte. Und da wird uns gesagt im ersten Kapitel, was Gott gesagt hat. 1 Vers 9. Habe ich dir nicht gesagt, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn Jehova, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Ich will noch ein Wort aus Jeremia lesen. Jeremia 1. Da wurde auch ein junger Mann losgesandt zu einer ganz großen, schwierigen Aufgabe. Und da lesen wir in Jeremia 1, Vers 8. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht Jehova. Ähnliches lesen wir bei Gideon. Alle, die Gott wirklich hat brauchen können, waren ganz einfache, demütige Menschen. Davon sind wir heute meilenweit entfernt. Heute sagen wir, der muss erstmal Theologie studieren oder wenigstens 4 Jahre auf der Bibelschule, bitte Zeugnisse vorlegen. Und je mehr der dann auftrumpfen kann, dann sagen sie, der hat eine Ausstrahlung. Mose hatte auch eine Ausstrahlung. Aber Moses Ausstrahlung war Rückstrahlung. Wir lesen, als Mose aus der Gegenwart Gottes kam, da strahlte sein Angesicht. Der strahlte, weil er bei Gott gewesen war. Ach, wenn man das heute hört, das ist alles ein Hochspielen von menschlichen Leistungen. Und am schlimmsten ist noch, wenn man das Evangelium mit solchen Tricks vorbringen will. Ich habe ja hier schon erzählt, was Tozer dazu sagt, will es aber nochmal sagen. Ist so schön zynisch gesagt. Er sagt, seht doch mal den jungen Mann an. Der kann einen Speer weiter werfen als irgendeiner in der Welt. Und der glaubt an den Herrn Jesus, das muss doch wahr sein. So ungeheuer dumm argumentiert man. Man sagt uns auch, überleg mal, Professor, Doktor, 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 der ist ein Christ und glaubt an den Herrn. Glaubst du das auch? Das ist alles reiner Unsinn. Man kann mühelos auf jeden Professor, der an den Herrn glaubt, 20 bringen, die nicht an ihn glauben. Und wenn das nicht genügt, dann bringt man noch 10 hinterher, die über ihn lachen. Der Glaube ist nicht so zu erfassen. Und darum sind all diese Bemühungen von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es gibt 2 Menschen im Neuen Testament, denen der Herr Jesus bestätigt hat, dass sie großen Glauben haben. Und das waren ganz Demütige. Der eine war der römische Hauptmann, von dem wir in Matthäus 8 lesen. Der Herr Jesus sagt, als der Hauptmann sagt, mein Knecht ist krank, ich will kommen und ihn heilen. Dann sagt der Hauptmann, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort und mein Knecht ist gesund. Ich bin ganz sicher, dass der Hauptmann ein viel schöneres Haus hatte als der normale Israelit. Er war doch ein führender Mann von der Besatzungsmacht. Und der war so bescheiden, dass er sagt, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Und dann diese Frau aus Matthäus 15, diese Syrophönizierin. Da hat der Herr Jesus etwas gesagt, ich glaube, da wären wir alle rausgegangen, hätten gesagt, jetzt langt's mir aber. Der hat doch von ihr gesagt, oder zu ihr, es ist nicht recht, das Brot der Kindlein zu nehmen, der Juden, und es den Hündlein hinzuwerfen, dir. Und da hat sie gesagt, ja Herr, es essen ja auch die Hündlein von den Brocken, die von ihrer Herren Tische fallen. Die Frau war demütig und der konnte der Herr Jesus sagen, dein Glaube ist groß. Jetzt lesen wir im Vers 12 weiter und da steht etwas ganz Erstaunliches. Und er sprach, weil ich mit dir sein werde und dies wird dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berge Gott dienen. Da könnte man doch sagen, das ist überhaupt kein Zeichen. Kein Zeichen. Mose steht da als der arme Hirte und er soll ein ganz großes Werk in Ägypten durchführen. Und jetzt sagt Gott, ich gebe dir auch ein Zeichen, Mose. Wenn du wieder hier bist, wenn alles geklappt hat, dann werdet ihr mir hier dienen. Hätte Mose doch sagen können, ja Gott, das Zeichen brauche ich nicht hinterher, das brauche ich vorher. Was soll das denn eigentlich? Ach, da steckt noch etwas anderes hinter. Gott hat ihm ja auch Zeichen vorher gegeben, mehrere. Aber hier steckt noch etwas ganz anderes hinter. Als Mose aus Ägypten herauskam und als er alles im Rückblick sah, da hätte es ihm gehen können, wie es so oft Christen geht, die auf ihre Erfahrung bauen. Wenn ein Mensch auf seine Erfahrung mit dem Herrn baut, dann ist er sehr bald am Ende. Wir können nicht auf die Erfahrung bauen, wir müssen auf die Gegenwart bauen. Wer das nicht glaubt, der muss 2. Mose 15 lesen. Da haben wir in einem Kapitel den Lobgesang über die Rettung vor den Ägyptern und über den Untergang der ägyptischen Macht im Roten Meer und das Murren des Volkes wegen des Mangels an Wasser. In einem Kapitel Lobgesang und Murren. Ich kann nicht von der Erfahrung in der Vergangenheit leben. Sinai war viel, viel größer als Ägypten. In Ägypten tat Gott Wunder. Am Sinai offenbarte er sich selbst. Da begann Gemeinschaft mit dem Volk. Da zeigte er ihnen sein Wesen. Da gab er ihnen Verheißungen. Da zeigte er ihnen, wie sie ihm dienen, wie sie ihn anbeten sollten. Und von dem Tage an sollten sie in Gemeinschaft mit ihm leben. Und die Gemeinschaft ist durch da nichts zu ersetzen. Und das müssen wir uns alle einmal fragen. Lebe ich in einer Gemeinschaft mit dem Herrn? Johannes schreibt, 1. Johannes 1, Vers 3, diese schreibe ich euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Die muss ich haben. Die ist doch gar nichts zu ersetzen. Wir stellen wir uns mal vor, Gott würde heute einen von unseren Brüdern beauftragen und sagen, geh ins Krankenhaus, sagen wir Zimmer 211, da liegt ein schwer Kranker, sprich ein kurzes Gebet und dann steht er gesund auf. Kannst dir auch 3 Zeugen mitnehmen, damit man nicht nachher sagt, das hättest du als nur geredet. So, jetzt ginge der hin, Kranke würde gesund, großer Jubel. Jetzt ging er wieder an seine normale Arbeit, hätte vielleicht auch sein altes Leberleiden, hätte seinen Ärger mit seinen Kindern. Ja, dann sagt ihm, hast du den Krankengehalt, den Krankengehalt? Ja, sagt er, schon 4 Wochen her, aber sieh mal all meine Schwierigkeiten. Davon können wir nicht leben. Und darum sagt Gott ihm, ich habe noch was viel, viel Besseres für dich. Du wirst mir hier dienen. Und dann müssen wir noch eins wissen. Als die angekommen waren am Horeb, da waren sie noch nicht im Land, da kam die Hauptsache noch. Und genauso ist das, wenn ein Mensch Christ wird. Das Neue Testament hat verhältnismäßig wenig Evangeliumstexte, aber es befasst sich außerordentlich viel mit der Weiterführung der Gläubigen. Der Apostel Paulus schreibt an die Galater, Galater 4, Vers 19, meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch gestaltet wird. Es genügt nicht, dass ich eine Erfahrung mit ihm habe und dass ich sage, oh, mir ist vergeben worden, jetzt wandle ich lustig meines Weges. Christus in mir gestaltet, das will er haben. Und nur so kann ich meinen Weg richtig gehen. Jetzt will Mose wissen, wer Gott ist, wie er heißt. Wir müssen einmal von Vers 13 weiterlesen. Und Mose sprach zu Gott, Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie zu mir sagen werden, welches ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Die erste Aussage, ich bin, der ich bin, kann zu einigen Zweifeln Anlass geben. Man kann den Ausdruck deuten als, ich bin der, der ich eben bin. Man kann ihn auch deuten als, ich bin, Doppelpunkt, der ich bin. Und ich glaube, die zweite Erklärung ist richtig, denn im zweiten Satz sagt Gott, sagt zu den Israeliten, ich bin, hat mich gesandt. Zunächst scheint das erstaunlich. Man meint, man könnte zu Gott sagen, ja, wenn das alles ist, das kann ich auch sagen, hier, ich stehe auch hier, ich bin. Aber das kann ein Mensch nicht sagen. Wir haben alle eine geliehene Existenz. Und wenn Gott uns nicht das ewige Leben schenkt, dann ist diese Existenz einmal unsere Last und unsere Qual durch die Ewigkeit hindurch. Da muss mehr kommen. Gott ist der Träger, Erhalter und Spender des Lebens. Paulus sagt von ihm, Gott, der allein Unsterblichkeit hat. Und der Herr Jesus sagt, gleich wie der Vater Leben hat in sich selbst, also hat er dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Dann sagt der Herr den Gläubigen, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und weiter sagt er, ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben, und es im Überfluss haben. Gott ist der Einzige, der Leben hat, und Gott ist bereit, es weiterzugeben an die, wie aus anderen Stellen hervorgeht, die des Glaubens an Jesus sind. Und nun kommt wieder etwas Erstaunliches. Vers 15. Und Gott sprach weiter zu Mose, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, Jehova, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Da kann man nur erstaunt stehen. Warum nennt denn Gott sich den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Er bindet sich an diese drei Gestalten. Der Herr Jesus sagt, ihr werdet sie zu Tische liegen sehen mit Abraham, Isaak und Jakob. Die sind also tatsächlich im Zentrum von Lazarus, der ins Paradies getragen wurde, lesen wir. Er war im Schoße Abrahams. Und von denen, die zum Glauben kommen, wird im Galaterbrief gesagt, und mit ihnen sind sie Abrahams Söhne. Also Gott hat mit Abraham einen Anfang gemacht, der eine Größe und Schönheit hat, die bis in die Ewigkeit hinein besteht. Und Gott bindet sich hier in seinem Wort an diese Männer. In einer Beziehung spricht es auch von der wunderbaren Treue Gottes. Dann lesen wir noch in Vers 16 bis 18, wir brauchen es nicht zu lesen, was er ihnen sagen soll. Und dann schlagen wir Kapitel 4 auf Vers 1 und da lesen wir, was Mose antwortet. Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, Jehova ist dir nicht erschienen. Also Mose widerspricht. Und jetzt tut Gott etwas Eigenartiges. Er fragt ihn, was hast du in deiner Hand? Mose sagt, ein Stab. Ja, war denn der Stab überhaupt von Bedeutung? Mose hätte doch wirklich zu Gott sagen können, du bleibst doch mal beim Thema, ich soll nach Ägypten gehen und du fragst mich, was ich in der Hand habe. Ja, ich habe hier so einen Knüppel, was soll ich denn damit machen? Hier steckt ein ganz anderer Gedanke hinter. Gott benutzt in vielen Fällen das Wenige, was wir haben. Zwei Beispiele. Da kommt eine arme Witwe zu Elisa und sagt, die Gläubiger bedrängen mich. Ich weiß nicht, wie ich die Schulden bezahlen soll. Da sagt Elisa, was hast du denn im Hause? Ja, hatte Elisa gedacht, die hätte einen Kasten mit Gold unterm Bett? Ganz sicher nicht. Die sagt, ein klein bisschen Öl in einem Topf. Jetzt ergänze ich mal, sagt Elisa, wunderbar, da kann man was mitmachen. Jetzt gehst du zu den Nachbarn, holst dir jede Menge Töpfe und mit ein bisschen Öl füllst du all die Töpfe. Ja, liebe Brüder und Schwestern, was war denn hier die Hauptsache, dass das Öl oder das Wirken Gottes, dass er das Öl vervielfältigte? Aber Gott hat das Wenige benutzt. Wie war es denn bei der Speisung der 5000? Was habt ihr denn? 5000 Menschen? Ja, wir haben 5 Brot und 2 kleine Fische. Da hätte man auch sagen, die sagen, Jünger sagen selber, was ist das unter so viele? Dann sagt der Herr, ausgezeichnet, lassen Sie sich mal lagern, 5 Brote, 2 Fische, machen wir alles mit. Er benutzt das Wenige, was wir haben. Und als Mose später in Ägypten war, da war es immer der Stab. Mose sagt zum Pharao, das kommt und das kommt, passierte nichts. Bis zu dem Augenblick, wo er seinen Stab ausstreckte. Da ging's los. Und ich kann mir denken, die Ägypter, die haben allmählich vor dem Stab gezittert. Die haben gedacht, alles in Ordnung und alles ruhig, bis Mose diesen elenden Stab ausstreckt, dann greift Gott ein. Den hat Gott benutzt. So benutzt auch Gott das, was du und ich haben. Wenn es noch so wenig ist, und jetzt sind wir in einer schrecklichen Gefahr. Wir können uns ja so dumm anstellen. Wir können es jetzt fertig bringen zu sagen, ja, mit meinem Öl habe ich mich losgekauft. Oder ich habe mit den 5 Broten und den 2 Fischen die 5000 Mann gesättigt. So dumm können wir sprechen. Wir merken gar nicht, dass das, was wir eingesetzt haben, in Wirklichkeit gar nichts war. Dass aber Gott in seinem wunderbaren Erbarmen das Wenige, was wir haben, braucht. Und er macht viel daraus. Und das ist ja die große Möglichkeit, die die Kinder Gottes haben. Wenn sie das bisschen, was sie haben, die kleinen Fähigkeiten, das kleine Geld, wenn sie sagen, Vater im Himmel, steht alles zu deiner Verfügung. Er kann aus dem Wenigen viel machen. Es muss aber in seinem Auftrag und auf sein Geheiß hin eingesetzt werden. Und möge Gott uns davor bewahren, dann je auf den unsinnigen Gedanken zu kommen, wir hätten etwas geleistet. Oder es wäre unser Tun, weil er unseren Stab oder unser Öl benutzt hat. Nein, nein, es ist alles Gottes Tun. Aber in seiner Güte benutzt er, was wir haben. Wir sollen uns ihm eben ganz zur Verfügung stellen. Möchte der Herr uns das schenken.